Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
der Soziologe, Sozialpsychologe und Publizist Harald Welzer. Und wir hatten bis gerade eben vor einer Sekunde Leitungsprobleme, deswegen versuche ich es mal. Herr Welzer, sind Sie da? Nein, offensichtlich nicht. Das ist sehr schade. Wir haben es nämlich gerade per Telefon versucht. Wir versuchen es weiter und ich kann Ihnen ja mal erzählen, was wir so vorhaben in dieser Stunde mit Harald Welzer. Wie immer sortieren wir natürlich die Themen des Tages und heute ist in Berlin der letzte Schultag vor den Sommerferien. Viele fahren weg, andere bleiben zu Hause und schmeißen vielleicht den Grill an und Sie können ja mal von wo auch immer Sie uns zuhören überlegen, ob Sie gerne grillen und ich warne Sie mal vor, ich versuche mich jetzt an einer sehr uneleganten Überleitung. Heute wird nämlich noch woanders gegrillt. Und zwar im britischen Parlament. Und der britische Premier Boris Johnson liegt quasi drauf. Der muss sich heute nämlich dem Parlamentsausschuss stellen. Das wird auch, daher meine Überleitung, Grilling genannt, weil man da eben nicht so einfach ausweichen kann und die Fragen eigentlich ganz gut beantworten muss. Und Johnson wird sich viele Fragen gefallen lassen müssen, nachdem gestern zwei Minister aus seinem Kabinett den Hut genommen haben. Ja, das und weitere Themen des Tages besprechen wir gleich. Hoffentlich mit Harald Welzer, den wir gleich hoffentlich auch erreichen. Ich freue mich auf die Stunde. Schön, dass Sie zuhören. Hallo, Herr Welzer, jetzt erstmal an dieser Stelle.
Hallo, guten Tag.
Schön, dass Sie da sind. Grillen Sie denn gerne im Sommer?
Ich verabscheue Grillen. Ich grille nie. Ich halte das für eine zivilisatorische Verfehlung.
Aber dann ist es ja vielleicht ganz passend, heute mal ins britische Parlament zu schauen und dort das sogenannte Grilling zu beobachten. Ist ja Boris Johnson schon im Kreuzfeuer. Ich nenne es mal wegen seines Politikstils. Und dieser Politikstil, der hat ihn jetzt schon zwei Minister gekostet, den Finanzminister und den Gesundheitsminister. Die haben gestern ihren Hut genommen. Danach auch noch ein paar Staatssekretäre. Und ausschlaggebend war der Skandal um sexuelle Belästigung durch den stellvertretenden parlamentarischen Geschäftsführer der Tories. Chris Pincher heißt der und Johnson soll davon gewusst haben, von diesen Belästigungsvorwürfen und ihm trotzdem das Amt gegeben haben. Ich habe mich ja ehrlich gesagt bei Boris Johnson schon öfter gewundert, dass der noch im Amt ist, weil er einfach schon so oft beim Unwahrheitssagen erwischt worden ist. Es ist dann wie an so einer Teflonpfanne abgeprallt. Kriegt das Teflon jetzt trotzdem endlich mal tiefe Kratzer, Harald Welzer?
Naja, wer will das sagen? Die Briten sind ja absonderlich in dieser Hinsicht und wie Sie es ja eben auch beschrieben haben, normalerweise wäre ein Rücktritt schon lange fällig gewesen. Aber wahrscheinlich ist es so, da jetzt ja also im Grunde genommen minütlich jemand zurücktritt mit der Forderung oder mit der Mitteilung, man könne unter diesen Menschen nicht weiter Teil dieser Regierung sein, sind wahrscheinlich seine Minuten gezählt in diesem Amt.
Also würden Sie sagen, da kommt jetzt vielleicht heute im Laufe des Tages oder nach dem Grilling ein Rücktritt? Steht der an?
Ja, wer will das wissen? Also welche Drehung der Herr Johnson dann macht? Keine Ahnung. Also darüber können wir beide ja nur spekulieren. Ich finde es nur eigentlich bemerkenswert. Ich hatte jetzt bei den Vorgängen nochmal einen anderen Gedanken, wenn ich den mal äußern darf. Ja. Wir haben ja gerade vor nicht langer Zeit diesen G7-Gipfel gehabt, wo dann so jemand wie Boris Johnson als one of the leaders of the world irgendwie dasteht. Und ich finde das schon interessant, dass da Menschen stehen, die beanspruchen, sozusagen Konzepte für globale Lösungen zu haben, die nicht mal sich selbst managen können und auch ihr eigenes Land sozusagen in einem gesellschaftlichen Zustand des Zerfalls oder der totalen Spaltung ist. Und das gilt ja nicht nur für Johnson, das gilt ja für Joe Biden, ähnlich für Macron auch. Und das finde ich so etwas merkwürdig, dass wir sehen, in den europäischen Demokratien zerfallen die Gesellschaften im Inneren und trotzdem tut man noch so, als hätte man so alles im Griff. Und dafür steht dann jemand wie Boris Johnson geradezu als menschgewordene Karikatur eines Regierungschefs.
Das bringt mich tatsächlich auch gleich zu meiner nächsten Bemerkung, denn ich wollte Sie fragen, weil wir jetzt ja viel über Johnson persönlich gesprochen haben, Sie haben es jetzt auf eine andere Ebene gehoben, also es sagt tatsächlich was über das politische System aus, ist Ihre These, dass eben so jemand mitträgt. Ich meine, immerhin haben ja beim Misstrauensvotum letztens gegen Johnson rund 60% aus seiner Fraktion für ihn gestimmt. Also wo muss man denn dann da anfangen? Also wenn Sie sagen, es liegt auch am System, müssen trotzdem erstmal die Konservativen ihre Hausaufgaben machen oder muss da das ganze politische System einmal kurz ja, durchgegrillt werden?
Ja, wir sehen, glaube ich, wenn wir jetzt vom britischen Fall noch weiter abstrahieren, wir sehen doch in den Regierungen ein grundlegendes Problem, was auf die Rekrutierungsverfahren innerhalb der Parteien zurückgeht. Also wer wird innerhalb der Parteienhierarchie etwas? Und da sehen wir ja nicht sozusagen eine besten Auslese im Sinne von, wer kann am besten Verantwortung tragen, wer hat am intensivsten Demokratie verstanden, sondern das läuft ja offensichtlich nach Durchsetzungsfähigkeiten innerhalb der Parteien, nach internen Verteilungsmechanismen, die was mit Netzwerken zu tun haben. Und das Problem ist ja, ohne jetzt ein Politikbashing machen zu wollen, wir sind ja dankbar für alle, die den Weg in die Politik gehen, aber trotzdem, dass man gucken muss innerhalb der Parteien, wie kann dort anders rekrutiert werden, als es konventionell der Fall ist, weil dann an der Spitze ausgerechnet Leute auftauchen, wie eben Herr Johnson. Und die Briten haben eine unglückselige Reihe. Das fing ja mit David Cameron an, der ja im Grunde genommen die ganze Brexit-Unglücksgeschichte verursacht hat. Also ich denke, das ist für die europäischen Demokratien insgesamt eine schwierige Angelegenheit, wenn die Rekrutierungsverfahren so bleiben, wie sie sind.
Heute startet die Frauen-EM in Großbritannien. Heute Abend 21 Uhr spielt England gegen Österreich in Manchester. Werden Sie sich das Spiel anschauen, Herr Welzer? Sind Sie Frauenfußballfan?
Na, ehrlich gesagt nicht. Also ich bin ja schon jetzt wegen des Grillens unangenehm aufgefallen. Die Fußball-EM interessiert mich auch nicht.
Kein Problem. Wir reden auch über das Politische drumherum, denn es ist so, dass sich eigentlich das russische Team, das russische Frauenfußballteam auch qualifiziert hatte. Das ist jetzt aber wegen des Angriffskrieges in der Ukraine ausgeladen worden. Stattdessen ist Portugal nachgerückt. Finden Sie das richtig, dass das russische Frauenteam da nicht auflaufen darf?
Naja, eigentlich nicht. Also weil das ist ja so etwas wie ein Spiel, was nie zu Ende gehen kann. Wir können uns doch keine künftige Welt vorstellen, mal unabhängig davon, wie der Ukraine-Krieg weitergeht und wann es zu einer Friedensordnung kommt, in der es Russland nicht mehr gibt, keine russische Kultur, keine russischen Sportlerinnen, alles das. Das schlägt ja jetzt teilweise schon absurde Blasen, weil es ja eben auch Menschen trifft, die mit dem Regime zum Teil gar nicht identifiziert sind.
Insofern nur würde ich da direkt anfügen wollen, dass ja in den russischen Sport eben doch auch russisches staatliches Geld mit reinfließt und damit eben Putins Geld.
Naja, wenn Sie russische Musikerinnen haben, dann ist in deren Ausbildung auch russisches Geld geflossen. Und wenn Sie russische Autorinnen haben, dann ist in deren Studium auch Geld geflossen. Worauf ich nur hinaus will, ist, dass das etwas Komisches ist. Ich würde ja eine Differenzierung vornehmen, was den Widerstand, den Kampf gegen ein diktatorisches Regime, was Völkerrechtsverletzungen in unbekanntem Ausmaß begeht, und dem, was Gesellschaft und Bevölkerung ist. Mir kommt das teilweise etwas hysterisiert vor und mir kommt es auch sozusagen wie eine gespiegelte Form von ja Rassismus vor, da sozusagen pauschal alles auszuschließen, was irgendwas mit Russland zu tun hat. Das ist mir, als Sozialpsychologe ist mir das unangenehm.
Nun kann ich aber da tatsächlich nicht ausblenden, dass gerade im Fußball ja eben die Mannschaften oder die Frauenschaften in diesem Fall wirklich eine Nation ganz direkt vertreten. Also da steht das Frauenfußballteam eben für Russland und eben auch gerade im Sport, das sieht man ja auch im Eiskunstlauf oder so, ist da ganz, ganz viel staatliches Interesse auch, eine staatliche Identität auch wirklich zu transportieren. Also für mich ist das nicht trennbar zu sagen, ja, die Sportlerinnen machen da ja vielleicht was anderes als Putin.
Ich glaube, wir haben da ein objektives Problem. Ich kann Ihnen genauso viel zustimmen, wie Ihnen zu widersprechen. Also Sie haben ja recht, aber das ist ein Problem. Und wenn wir so diskutieren würden, wieso veranstalten wir eine Fußball-WM in Katar? Warum taucht diese Fragestellung beispielsweise bei Sportlerinnen und Sportlern aus anderen autoritären, diktatorischen, radikal frauenverachtenden Gesellschaften, mit denen wir kollaborieren und sowas nicht auf? Und das meinte ich vorhin. Wir haben ja sozusagen einen unendlichen Regress. An welcher Stelle sagt man da Stopp? Wo ist es dann nicht mehr? tragfähig, Leute auszuschließen und ab welcher Stufe ist das erreicht. Und wenn man sich im Kulturbetrieb umhört, was die Musikveranstaltungen angeht oder so, überall taucht dasselbe Problem auf. Und wenn überall dasselbe Problem auftaucht, dann haben wir etwas, wo wir uns nicht eindeutig dazu verhalten können. Dann muss man das auch mal akzeptieren. Und ein bisschen kommt mir das auch so vor wie so eine psychologische Verschiebung, weil wir sind sehr, sehr hilflos, wie man mit diesem diktatorischen Regime umgeht. Und weil man so hilflos ist, sucht man dann Möglichkeiten, wo man es relativ kostenneutral machen kann.
Jetzt würde Ihnen zum Beispiel der parlamentarische Staatssekretär Mahmut Özdemir von der FDP aus dem Innenministerium widersprechen. Der hat nämlich eben für Deutschland und mit 34 weiteren Ländern einen Plan unterzeichnet, der Sanktionen für russische und belarussische Sportverbände und Funktionäre fordert. Jetzt eben nicht nur im Rahmen der Fußball-Frauen-EM, sondern eben, da steht die Forderung drin, komplett eben belarussische, russische Sportverbände von internationalen Sportverbänden wie dem Internationalen Olympischen Komitee zum Beispiel auszuschließen und zu suspendieren. Eben mit der Argumentation, dass wenn dort russische Funktionäre sitzen, eben auch russische Propaganda verbreitet werden kann. Ich finde schon, dass das ein einleuchtendes Argument ist, zu sagen, zumindest in diesem Bereich. Also Musik kann man vielleicht dann nochmal gesondert diskutieren, aber da ist das ein Schritt, den man gehen kann.
Nein, Sie kommen ja genau an dasselbe Problem. Wenn Sie sagen, bei Musik kann man es vielleicht anders. Wie reden wir über China? Wie reden wir über andere totalitäre Gesellschaften? Also lassen Sie uns vielleicht einfach darauf einigen, dass wir es mit einem objektiven Problem zu tun haben, für das es keine saubere, gute Lösung gibt. Wir sind im Moment in sehr vielen solcher Problemlagen und ich finde es auch schon verkehrt, dass man dann dauernd versucht zu behaupten, es gäbe die eine gute Lösung. Die gibt es nicht, wenn Dinge grundsätzlich schief und falsch laufen.
Aber was wäre denn, wenn Sie sagen, es gibt keine gute Lösung? Ist Ihre Lösung dann einfach nichts zu tun?
Nein, das ist nicht meine Lösung. Müssen dann die Sportverbände an der Stelle, wo sie aktiv werden müssen sie ihre eigene Entscheidung treffen. Aber wir können uns da nicht hinstellen und so naiv sein und sagen, es gibt eine Pass-pro-Toto-Lösung, wenn wir mit Konflikten konfrontiert sind, die so komplex sind und in die so viele Menschen einbezogen sind, die in Wahrheit eben wiederum nicht einbezogen sind, dass wir nicht einfach uns in die lässige Position sitzen können und sagen können, ja, so ist es richtig und so ist es falsch. Wir sind im Moment in einer Situation, wo sehr vieles weder richtig noch falsch ist.
Haben Sie noch vor, zur Documenta zu reisen oder waren Sie vielleicht sogar schon da?
Nein, ich war noch nicht da. Ich werde es mir aber auf jeden Fall angucken, weil das gehört eigentlich so zum Standardprogramm, alle 5 Jahre sich die Show anzugucken.
Also werden Sie noch hinreisen? Spannend, dann können Sie ja danach dann auch noch mal berichten, wie Sie es wahrgenommen haben. Dann sind Sie auf jeden Fall einer von bislang gut 85.000 Besucherinnen und Besuchern, die bislang schon da waren. Also Sie kommen dann noch drauf. Die Documenta läuft ja seit dem 18. Juni. Und das sind diese 85.000 Menschen, die da waren bis jetzt, sind deutlich weniger als vor 5 Jahren bei der Documenta 14. Also da waren es zu diesem Zeitpunkt fast doppelt so viele. Und über Gründe können wir zu diesem Zeitpunkt natürlich nur spekulieren, aber ich tippe mal auf so eine Mischung aus Corona-Nachwehen und vielleicht die Antisemitismus-Diskussion, die ja rund um die Documenta ziemlich für Wirbel gesorgt hat. Oder was denken Sie, Herr Welzer? Warum kommen die Menschen eher weniger?
Naja, weil es sozusagen am Anfang verstolpert ist. Also wenn eine solche Ausstellung im Grunde genommen nur so wahrgenommen wird, dass es ein riesiges Problem ist, und letztlich ja auch Kriterien wie die künstlerische Qualität oder Nichtqualität dabei vollkommen untergehen und gar nicht diskutiert werden, dann fragt man sich natürlich als auswärtiger Gast, der das beabsichtigt, warum soll ich da eigentlich hinfahren? Ich weiß ja gar nicht, was dann überhaupt noch zu sehen ist und so.
Das können Sie ja dann eben selber erfahren. Der ehemalige Kasseler Oberbürgermeister Hans Eichel ist außerdem ehemaliger Bundesfinanzminister von der SPD. Der war heute Morgen bei uns im Interview und der hat die Documenta trotzdem verteidigt, hat also quasi eigentlich ein Plädoyer dafür gehabt, hinzufahren.
Also zunächst mal will ich sagen, diese Documenta ist eine wunderbare Ausstellung. Die hat so viele Künstler, 1500 etwa, wie noch nie. Und das in einer Pandemie zu organisieren, das ist eine unglaubliche Leistung.
Also ein später Versuch, da noch was zu retten?
Ja, wahrscheinlich. Außerdem kann er ja nicht anders. Er muss ja sozusagen für seine Stadt und für seine Ausstellung was Positives finden. Aber ich glaube, Hier hat man am Anfang einen ganz, ganz großen Fehler gemacht. Denn es ist ja vollkommen klar, dass wir in Zeiten, wo postkoloniale Debatten eine ganz große Rolle spielen, wo wir große Probleme mit kultureller Aneignung von westlichen Personen, was Kunst aus anderen Ländern angeht, aus anderen Kulturen und so. Eine Debatte, die jetzt lange, lange läuft. Ja, und dann ist man sich als Dokumentarmacherin, in dem Fall ist es ja auch eine weibliche Person, der Problematik bewusst, wir können jetzt keine konventionelle, westlich geprägte Dokumenta machen. Was macht man dann? Man setzt sich nicht mit dem Problem auseinander, sondern man engagiert eine Künstlergruppe aus einem Land des globalen Südens, wie es heißt, und denkt dann, jetzt ist man die Probleme los. Und ich glaube, eine vernünftige Dokumentarleitung hätte sich das Problem insofern bewusst sein müssen, dass man sagt, okay, dann lasst uns darüber diskutieren, ob es im Jahr 2022 noch sinnvoll ist, eine Weltkunstausstellung zu machen, ob man den Anspruch überhaupt haben kann. Oder sagen wir sind uns des Problems bewusst, wir machen einen westlichen Typ von Kunstausstellung und stellen das auch für Diskussionen in unterschiedlichen Formaten oder was auch immer. Aber hier ist eigentlich das Desaster, ist ein Problem, was aus Verantwortungsdelegation und das sich einfach machen resultiert. Und das wird auch nicht wieder gut.
Vielleicht gibt es heute den Versuch, das wieder gut zu machen. Eben, ich rufe noch mal in Erinnerung, es wurde ja eben ein Bild auch ab, ein großes Werk abgehängt, in dem sich antisemitische Motive gefunden haben. Und heute befasst sich der Ausschuss für Kultur und Medien des Bundestages ab 14:45 mit der Documenta und mit dem Antisemitismus-Eklat. Und das ist schon eine illustre Runde, die da zusammenkommt. Also da kommt Kulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen natürlich, Daniel Bodmann vom Zentralrat der Juden in Deutschland, die Documenta-Generaldirektorin Sabine Schormann und die hessische Kunstministerin. Was ich mich aber frage, warum ist das Kuratoren-Künstlerkollektiv Ruhan Grupa nicht dabei? Also Sie haben jetzt gerade die These in den Raum gestellt, das kann eh alles nicht mehr gut werden. Aber für mich wäre eine ausgewogene Diskussion wirklich dann mit allen Beteiligten möglich, die sich austauschen, die auf Augenhöhe diskutieren und wo dann auch ein Wille erkennbar ist, dass da auch alle wirklich beteiligt werden. Oder wie geht's Ihnen?
Ja, das geht mir ganz genauso wie Ihnen. Aber ich verrate Ihnen mal was. Wenn Sie es nicht weiter sagen, ich bin ein großer Anhänger der First 12 Minutes Rule.
Und die First 12 Minutes Rule. Entschuldigung, das habe ich jetzt gerade nicht akustisch nicht verstanden wegen der Leitung.
Der First 5 Minutes Rule, also das erste 5-Minuten-Gesetz. Das heißt, wenn Dinge in den ersten 5 Minuten gut laufen, dann bleiben sie gut. Wenn sie in den ersten 5 Minuten schlecht laufen, dann bleiben sie schlecht. Und insofern wird diese Documenta niemals mehr heilbar sein. Und wenn Sie das Problem aufwerfen, was Sie gerade beschrieben haben. Sehen Sie, sofort ist man wieder im nächsten Debakel. Sofort versteht man nicht, wieso die Hauptbeteiligten dann nicht da sind. Und dann kommt die nächste Diskussion und so weiter. Das wird nichts mehr.
Der Oberbürgermeister Hans Eichel, um den nochmal aufzurufen, also der ehemalige Oberbürgermeister von Kassel, der sieht das anders.
Dass die Documenta ins parteipolitische Getriebe gerät, ist ziemlich schlimm. Das haben wir lange Zeit, jahrzehntelang vermieden. Das schadet natürlich der Documenta, das schadet ihrem Erfolg, das schadet den Besucherzahlen. Und deswegen kann ich nur sagen, wer der Documenta wohl will, der unterlässt jetzt diesen Streit und vertagt ihn auf die Zeit nach Schluss der Documenta. Und dann kann über alles geredet werden.
Also Hans Eiche ist dann nicht der Vertreter der Five-Minute-Rule, sondern der mehrere Monate warten und dann beginnen-Rule. Ist doch auch ein Ansatz.
Ja, aber Herr Eichel hat ein Interesse. Also der steht sozusagen als Vertreter der Stadt dort und des ganzen Projektes. Es ist doch klar, dass der nicht sagt, das war jetzt nichts. Aber ansonsten muss man das, ich meine, wir haben ja sowieso, Entschuldigung, wenn ich da etwas abschweife, aber wir haben ja sowieso eine Kultur des Nicht-Aufhörens. Ja? Wenn irgendwas mal in Gang gesetzt wird, dann muss es, egal wie schlecht es ist, egal wie viel es kostet, weitergemacht werden. Man muss auch mal lernen, in der Moderne aufhören zu können. Ich sage nur Berliner Flughafen, Stuttgart 21 und jetzt auch die Documenta. Und da die Documenta vielleicht etwas ist, was man tatsächlich beenden kann, dann könnte man es daran mal ausprobieren, wie das funktioniert, das Aufhören.
Also höre ich schon raus. Ein Plädoyer dafür, die Documenta komplett zu lassen.
Ich würde sagen, das spart viel Nerven, Zeit, Geld. Und wie gesagt, geheilt wird sie sowieso nicht mehr.
Seit 12 Uhr ist die Abstimmung gelaufen über die sogenannte Taxonomie in Brüssel. Da geht es darum zu entscheiden, ob Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke als klimafreundlich gelten können. Es geht also darum, ob Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke eben als nachhaltige Wirtschaftstätigkeit auch eingestuft werden sollen, um der Klimakrise was entgegenzusetzen. Und es gibt inzwischen eine Entscheidung und wir schalten direkt nach Brüssel zu unserer Korrespondentin Caroline Born, die das für uns verfolgt. Frau Born, ist denn, wie ist das Ergebnis ausgefallen?
Das Ergebnis ist so ausgefallen, dass das Parlament den Einspruch gegen den Vorschlag der Kommission abgelehnt hat. Also das ist immer ein bisschen schwer verständlich, aber damit kann dieser delegierte Rechtsakt der Kommission jetzt in Kraft treten, also dass Atomkraft und Gas, die Stromerzeugung, daraus unter bestimmten Bedingungen als nachhaltig eingestuft werden kann. Das heißt, im Vorfeld hatten ja die Gegner dieses sogenannten grünen Labels für Gas und Atom nochmal stark mobil gemacht, aber die konnten sich nicht durchsetzen. Es haben schlussendlich nur 278 Abgeordnete dagegen gestimmt und es hätte 353 gebraucht, also eine absolute Mehrheit von allen Abgeordneten. Da hatte man im Voraus auch schon so ein bisschen Angst, vielleicht können nicht alle kommen wegen Covid, aber eben auch, dass man, es hat noch gewackelt, also wie viele sich jetzt wirklich noch überzeugen lassen von den Argumenten der Gegner.
Ja, Harald Welzer ist mein Gast in dieser Stunde. Sie sind ja nicht nur Soziologe und Sozialpsychologe, Herr Welzer. Sie haben auch eine Stiftung gegründet, die nennt sich Futur 2 und die befasst sich viel mit nachhaltigen Themen, nennt sich auch Stiftung Zukunftsfähigkeit. Wenn Sie das jetzt hören, dass die Atomkraft unter Umständen, unter bestimmten Bedingungen das Label zukunftsfähig sozusagen erhält, finden Sie das okay?
Ja, natürlich nicht. Und zwar deswegen, weil die Entsorgungsproblematik bei der zivilen Nutzung Atomenergie natürlich bis heute nicht gelöst ist und ein dauerhaftes Problem bleiben wird. Gas ist ein fossiler Energierohstoff. Da haben wir eine ganz andere Thematik. Insofern ist es natürlich Augenwischerei, die jetzt als nachhaltig zu deklarieren und sozusagen als grünes Investment mitzuverkaufen. Auf der anderen Seite stecken wir mitten in der Erderhitzung und stehen vor dem großen Problem, dass Atomenergie, also Strom aus Atomenergieerzeugung, natürlich etwas ist, was keine CO2-Emissionen verursacht. Also wir sind wieder an einer Stelle, eigentlich wie heute schon in jeder Sequenz dieser Sendung, dass wir immer vor dem Problem stehen, es gibt hier keine gute Lösung. Ich würde es dann anders nennen bei dieser Taxonomie. Also nachhaltige Energieformen sind das ganz gewiss nicht, alle beide nicht.
Und wenn Sie jetzt aber trotzdem das so einschränken und da schwingt ja schon mit, dass es unter Umständen eben jetzt notwendig ist, wie geht es denn Ihrem ehemaligen inneren AKW-Gegendemonstrant, wenn Sie sich das sagen hören?
Ganz schrecklich, ganz schrecklich. Also tatsächlich ist so der Hinweis, stimmt ja, ich habe eigentlich so meine ersten Gehversuche politischer Art als Anti-AKW-Aktivist gehabt, als Schüler noch damals und insofern bin ich ein erklärter historischer Gegner der AKWs. Wenn wir jetzt aber in einer Situation sind, wo wir wirklich jedes Gramm CO2 vermeiden müssen, ist es natürlich so, dass man sagen muss, selbst als so eine solcher Gegner wie ich, wir müssen die Möglichkeiten ausschöpfen, die Dinger laufen zu lassen. Und es macht auch keinen Sinn, auf der europäischen oder globalen Ebene die jetzt auszuschalten. Das ist aber nicht gleichbedeutend damit, dass man sagt, oho, das sind jetzt aber nachhaltige Technologien für alle Zeiten. Deshalb meine ich, wir stecken im Moment bei fast jeder Frage, in die wir schauen, stehen wir vor dem Problem, dass die Lösungen, die wir bislang für einfach und unterkomplex gehalten haben, in Wirklichkeit total schwer sind und wie in der griechischen Tragödie eigentlich keine eindeutig gute Lösung zulassen. Und das sehen wir hier bei dem Phänomen auch wieder.
Und dann nochmal die Frage oder der Blick nach Brüssel, die Frage an Caroline Born. Das EU-Parlament hat jetzt den Weg freigemacht für diese sogenannte Taxonomie. Ab wann tritt das denn dann in Kraft? Also ab wann kann die Atomkraft denn dann unter diesen bestimmten Bedingungen als grün gelten?
das würde, wenn nichts mehr dagegen passiert, und es ist sehr unwahrscheinlich, also dass sich die Mitgliedstaaten noch dagegen wenden, dafür sind die Hürden zu hoch. Es ist noch eine Klage vor dem EuGH angekündigt, das muss man abwarten, aber ansonsten wird es ab 2023 in Kraft treten. Vielleicht noch mal kurz, um darauf zu entgegnen, was Herr Welzer gesagt hat. Also das ist ja auch immer das Argument, unter anderem aus Frankreich, dass man sagt, naja, wir nutzen Atomkraft, weil es als CO2-arm angesehen wird. Aber dagegen könnte man natürlich sagen, naja gut, wir müssen das aber dafür, dass man das weiter nutzen kann, jetzt nicht als grün labeln mit diesem Siegel. Und da gibt es natürlich, also auch das finanzpolitische Argument, dass man sagt, so ein Ökosiegel, das ist nichts für Leute eigentlich, die sagen, wir wollen aber grün investieren. Also die erwarten dann nicht, dass darunter dann Gas und eben Atomkraft fallen.
Wollen Sie noch was drauf entgegnen, Herr Welzer?
Nee, ich stimme da total zu. Dann habe ich mich möglicherweise falsch ausgedrückt. Ich würde auch sagen, das ist keine grüne Energietechnologie, über die wir da sprechen. Und das ist insofern irreführend auch für Menschen, die halt anständig ihr Geld anlegen wollen. Also insofern stimme ich da vollkommen zu.
Das Kabinett hat einen Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht. Der soll vielen Menschen eine Bleibeperspektive hier eröffnen. Es geht um Menschen, die keinen gesicherten Aufenthaltstitel haben, die also nur geduldet sind, so nennt sich das. Und die sollen bald ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht kriegen. Das sieht ganz konkret vor, wer mehr als 5 Jahre in Deutschland lebt und sich zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung bekennt, kann davon dann profitieren. Wer aber falsche Angaben gemacht hat oder seine Identität getäuscht hat, nicht. Ich möchte darüber diskutieren mit meinem Gast in dieser Stunde, mit dem Sozialpsychologen und Soziologen Harald Welzer. Herr Welzer, wie klingt das für Sie, ein Chancenaufenthaltsrecht? Ist das eine gute Lösung?
Also ich finde das wirklich sehr, sehr gut, zumal es etwas ist, was überfällig ist. Also dass man diesen unglücklichen Status, den Geduldete haben, der sie in ihren Möglichkeiten sehr, sehr einschränkt, dass man einen Weg daraus bahnt. Und ich finde tatsächlich auch gut, dass dem gewissermaßen eine Versicherung vorausgeht, dass man sich auch zu dieser Form von Staatlichkeit, zum Grundgesetz und so weiter bekennt. Ich finde das völlig in Ordnung.
Gleichzeitig geht es mir ein bisschen so, also ich würde Ihnen zustimmen, dieses weniger Misstrauen, auch wirklich mehr Chancen klingt gut. Trotzdem klingt dieses Chancenaufenthaltsrecht, auch diese Frage, wer eben keine falschen Angaben gemacht hat, das klingt schon so nach, wer ganz brav ist, der darf hier bleiben und alle anderen werden aussortiert. Also schon auch nach einem, ja, nach so einem Leistungsprinzip irgendwie.
Ja, aber ein Leistungsprinzip ist ja eins, auf dem im Grunde genommen unsere ganze gesellschaftliche Grundkonstruktion basiert. Und da wir ein Sozialstaat sind, gibt es Abweichungen von diesem Leistungsprinzip, um Schwächere und so weiter zu schützen. Aber hier ist es doch meines Erachtens nach kein illegitimes Bedürfnis des Staates, mindestens mal hinsichtlich der Orientierung an der Verfassung, die Rückfrage zu stellen, ob das tatsächlich auch gegeben ist. Also das finde ich weder verwerflich noch in irgendeiner Weise problematisch.
Die FDP hat in diese Richtung auch einen Vorstoß gemacht. Das ist jetzt noch nicht Teil dieses Gesetzesentwurfs, aber langfristig sollen da auch noch weitere Entwürfe folgen. Und zwar geht es der FDP darum, auch basierend auf diesem Chancenprinzip, eine Einführung einer Chancenkarte auf Basis eines Punktesystems zu schaffen. Also da geht es nicht um Menschen, die hier schon sind und hier geduldet sind, sondern es geht um Menschen, die als Arbeitsmigrantinnen, Arbeitsmigranten hier hinkommen. Bislang ist es so, dass man eigentlich einen festen Arbeitsvertrag braucht, um dann eben auch hier wohnen zu dürfen. Das soll sich ändern. Also es sollen eben Menschen dann so eine Art Chance auf Punkten kriegen, die auch hier ohne Arbeit vielleicht hinkommen, die dann hier aber erst Arbeit suchen. Finden Sie dieses Leistungsprinzip auch so gut wie das andere?
Könnten wir, wenn wir anfangen würden, uns gegenseitig darüber zu unterhalten, ob wir das jetzt verstanden haben, würden wir wahrscheinlich schon ein Problem haben. Und das beinhaltet gleich die Antwort. Also eine Gesetz oder eine Verordnung, die schon wieder derartig kompliziert ist, dass man noch nicht mal sie versteht, wenn man das nur neutral versucht zu beobachten, wird nicht gut sein. Komme ich übrigens auf meine First 5 Minutes Rule zurück. Ich würde mal spontan sagen, das kann man vermutlich vergessen.
Harald Welzer ist noch gerade mein Gast hier in dieser Stunde. Die geht aber auf die volle Stunde zu und deshalb noch eine Frage an Sie, Herr Welzer. Sie haben gerade ein neues Buchprojekt in der Pipeline. Im September erscheint ein Buch gemeinsam mit Richard David Precht. Das heißt, die vierte Gewalt, wie Mehrheitsmeinung gemacht wird, auch wenn sie keine ist. Und ich habe kurz gezögert, greife ich es auf? Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass Sie gleich hier die Öffentlich-Rechtlichen bashen. Liege ich da richtig?
Nein, nicht die Öffentlich-Rechtlichen sozusagen exklusiv. Es geht eigentlich darum, dass wir doch teilweise eine sehr starke Unterschiedlichkeit zwischen öffentlicher Meinung und veröffentlichter Meinung haben. Und damit setzen wir uns auseinander, was die Ursachen dieses Unterschiedes sind und wie man dem vielleicht auch abhelfen kann.
Vielen Dank, Harald Welzer, für diese Einblicke und für diese Stunde. Schön, dass Sie da waren.
Sehr gerne.